Bildschirmbuddies. Der Film- und Serienpodcast mit Pascal Wichmann und Alexander Kais.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 der Bildschirmbuddies. Heute mit einem Special. Ihr habt's ja wahrscheinlich im Titel dieser heutigen Folge schon gesehen und spätestens, falls ihr die Titel nicht gelesen habt, mit dieser Musik vielleicht schon erkannt, worum es heute geht. Wir haben heute ein Special zu Dune. Dune ist ein Thema, was neuerdings wieder aufgekommen ist. Dune verfolgt mich aber persönlich schon über Jahrzehnte hinweg. Und da wollen wir uns heute einfach mal angucken, was hat's denn eigentlich mit diesem Dune so auf sich? Und der Pascal, der natürlich hier auch mit uns dabei ist, und ich, wir werden uns heute einfach mal querbeet damit beschäftigen, die Filme zu Dune, die Miniserie, die es mal gegeben hat, Videospiele, Bücher und so weiter. Und deswegen begrüße ich natürlich hier an dieser Stelle erstmal unseren Pascal. Hi Pascal, wie geht's dir?
Hi Alex, hallo an unsere Zuhörer. Ja, mir geht's hervorragend. Dune. Ich finde schön, dass wir diese Folge endlich machen. Und nein, ich bin nicht auf Arrakis, ich bin hier in Deutschland an unserer schönen Nordseeküste, auch wenn ich natürlich sehr gerne bei den Bildern aus den Filmen gerne auch mal einen Ausflug nach Arrakis wagen würde. Umso schöner, dass wir jetzt hier sitzen und endlich über diesen Film reden, diese Filme reden.
Diese Filme, ja, es gibt da doch eine ganze Menge. Ja, Dune, das Wüstenuniversum von Dune, ist, wie gesagt, jetzt gerade wieder in die Kinos gekommen, ist schon ein paar Wochen unterwegs. Der zweite Teil, der erste Teil, ist 2021 rausgekommen und ich habe mich wahnsinnig gefreut darauf, dass das Thema Dune wieder aufgegriffen wurde. Ich habe die Bücher gelesen seinerzeit, ich habe auch das Videospiel dazu gespielt und mich hat's einfach, wie gesagt, sehr gefreut, dass Dune wieder ins Kino gekommen ist, bestätigt aber auch meine Theorie, dass wir in einer Zeitschleife leben, weil eben Dune ja auch Dinge wie Ghostbusters und so wieder im Kino gekommen sind, also irgendwie drehen wir uns im Kreis zwischen den 80ern und den 2000ern, aber vielleicht, bevor wir jetzt da einsteigen, wie wir den Film, die Serien gefunden haben, noch eine kurze Einordnung. Was ist denn dieses Dune überhaupt? Vielleicht gibt's ja Leute, die das noch nie gehört und gesehen haben. Kurz zusammengefasst, die Filme spielen im Jahr 10.191. Da entsteht ein gigantischer Machtkampf um die Vorherrschaft über das galaktische Imperium. Und deswegen schickt der kosmische Imperator Shaddam der Vierte den Fürst Leto auf den unwirtlichen Wüstenplaneten Arrakis und da soll er Dinge klären. Auf diesem Planeten leben gigantische Sandwürmer. Dort wird auch eine Droge abgebaut namens Spice, beziehungsweise in den deutschen Büchern wird es meistens als Gewürz oder Melange bezeichnet. Und da leben halt sozusagen die Ureinwohner auf diesem Planeten und die finden das auch nicht so toll, dass da jetzt die Menschen rumlaufen. Und dann gibt es noch eben ein böses, anderes Volk, die Harkonnen, die dann auch entsprechend da irgendwie noch mitmischen. Und wer sich jetzt an Star Wars erinnert fühlt, mit Wüstenplanet und Imperium und so weiter, der irrt tatsächlich an dieser Stelle nicht. Aber da werden wir nachher nochmal drauf kommen, nämlich mit der Frage, wer hat eigentlich bei wem abgeschrieben? Ja, Pascal, du hast gerade gesagt, endlich machen wir diese Folge. Warum findest du das so gut genau?
Warum ich das so gut finde, also ich habe den ersten Film, ich kannte, muss ich dazu sagen, das gesamte Dune-Universum überhaupt gar nicht, als ich 2021 ins Kino ging, um den ersten Teil zu sehen. Und ich bin ja immer relativ offen auch für andere Genres und ich kenne ja jetzt nun aus diesem Genre tatsächlich Star Wars und ich kenne die Serie Foundation, die ja übrigens fast dasselbe Thema aufgreift. Und dann saß ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, ohne zu übertreiben, ich saß ziemlich mittig im Kinosaal vor einer riesengroßen Leinwand und dann gab es diese Musik und dann geht die Kamera los mehr oder weniger und dann steht da einfach nur Dune Part One. Und das war so dieser Moment, wo ich mir dachte, alter Falter, das wird bestimmt ein richtig geiles Kinoerlebnis. Und dann geht's ja auch schon los im ersten Teil, in dem ein bisschen was erzählt wird über den Ursprung und so weiter und so fort. Und das hat mich sofort gehabt, sofort. Also die Musik, die Kamera, alles. Diese Detailverliebtheit von diesem Planeten, auf dem wir spielen, dass ich mir dachte, wow, den muss ich mir nochmal angucken. Und dann bin ich regelrecht in so einen Dune-Rausch gefallen. Also ich war tatsächlich dann tagelang nur noch am Lesen über den Film. Ich habe den Soundtrack gehört. Ich habe mir den Film angeguckt und angeguckt und angeguckt. Und als er dann irgendwann zu kaufen war, habe ich mir den auch gleich gekauft, um ihn dann weiter zu gucken. Und ich war so frustriert, dass ich noch so lange warten muss auf die Fortsetzung. Und habe aber tatsächlich nicht die originalen Filme aus den 80ern geguckt, weil ich mir diese Magie jetzt nicht zerstören wollte, die der neue Film in mir entfacht hat. Und dann lief ja Anfang des Jahres der zweite Teil. Und da weiß ich noch, Alex, da habe ich dir noch geschrieben, ich glaube am selben Abend, als ich den Film gesehen habe, wir müssen unbedingt über diesen Film reden. Und deswegen bin ich so richtig glücklich, dass wir das heute auch tun werden.
Ja, und da kommt auch das Aber bei mir hoch. Ich war beim ersten Film genauso komplett dabei. Ich habe mich, wie gesagt, gefreut, das Ganze mal jetzt mit aktueller Filmtechnik auch mal zu sehen. Ich habe den auf dem Fernseher angeguckt, ich hatte mir den ausgeliehen. Und ja, hat mich komplett abgeholt, war wirklich toll inszeniert, das Ganze. Und man hat auch wirklich gut mitgefiebert, diese ganze Story, die da erzählt wird. Man muss nichts von den vorherigen Filmen oder auch nicht die Bücher gelesen haben von Frank Herbert. Aber dann kam der zweite Film und der hat mich leider überhaupt nicht mehr abgeholt. Der hat sich qualvoll in die Länge gezogen, nach meinem Empfinden, und hat für mich so ein bisschen ein Übergangserlebnis, um den dritten dann anzugucken. Ich bin der Meinung, es hätte vieles kürzer erzählt werden können, und deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten und auch ehrlich gesagt enttäuscht vom zweiten Film.
Okay, ja, ich kenne deine Meinung ja schon, deswegen kann ich jetzt ja nicht sagen, dass mich das jetzt überrascht, das zu hören. So wie es dir in Teilen beim zweiten ging, ging es mir ehrlich gesagt in Teilen beim ersten. Klar, der erste ist der Anfang einer mehrteiligen Filmserie, wenn man so möchte. Da muss man sich eine gewisse Zeit nehmen, um eben in die Charaktere einzuführen, um eben in die Welten und die Konflikte einzuführen. Trotzdem hatte der erste Teil für mein Empfinden hier und da seine Längen, die man hätte rausnehmen können. Das ist jetzt nicht so ein gewisser Moment gewesen, wo ich im ersten sage, boah, nee, das ist alles zäh wie Kaugummi. Das ist immer so klein dosiert über den gesamten Film verteilt. Ich meine, der Film geht ja auch immerhin 155 Minuten, wenn ich richtig informiert bin. Der zweite ging für mich zu schnell rum, bin ich ehrlich. Also im zweiten Teil hatten wir ja jetzt nun die Einführung in die Charaktere. Wir haben die Konflikte schon im Hinterkopf gehabt, die da herrschen zwischen den Harkonnen und den Fremen und den Fremen um den normalen Menschen, sage ich mal. Und klar, du hast gerade gesagt, der Film, der zweite, ist vielleicht so ein Übergangsfilm zum dritten. Denke ich, ist tatsächlich auch so. Denn im dritten Teil, wenn wir an den Büchern bleiben, wird es im dritten Teil ja rein um den Messias, um die reine Offenbarung gehen. Und ich kann ja nicht einen Film anfangen, im zweiten Teil wenig berichten und im dritten dann schon vor vollendeten Tatsachen stehen. Also musste der zweite Teil ja unweigerlich schon auf den dritten hinarbeiten, was er, finde ich persönlich, tatsächlich gut gemacht hat. Für mein Empfinden leider zu kurz. Also ich könnte den Film, Leute, die hätten mir den Film bestimmt auch fünfstündig vorsetzen können, wäre bestimmt auch noch gut für mich gewesen. Wo mir der zweite Teil tatsächlich, und das ist vielleicht so ein Kritikpunkt von mir, den ich äußere, ein bisschen zu sehr aufgestoßen hat, war dieses Fanatische. Also die Fremen glauben ja unweigerlich, dass er der Messias ist und versuchen ihn da auch in so eine Bahn zu lenken, dass ich tatsächlich das ein oder andere Mal den Eindruck hatte, jetzt geht das ja aber ein bisschen zu radikalisierend, zu sektenförmig zu, was mich wirklich ein bisschen gestört hat. Aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Punktabzug in der B-Note, den ich da dem Film gebe, weil sonst das gesamte Konzept schlüssig ist. Die Story finde ich wieder mal hervorragend umgesetzt, die Bilder, den Soundtrack, die Schauspieler sowieso. Ich kann da echt nichts Schlechtes mehr zu sagen.
Ja, die Vorbereitung auf den dritten Teil, der vermutlich 2027 ins Kino kommt. Ja, das war es auch eben meiner Meinung nach. Ja, der Messias vielleicht an der Stelle ein bisschen reingespoilert so in die Story. Also der Hauptcharakter Paul Atreides ist eben auf diesem Planeten und stellt aber immer mehr fest, dass er auch eine gewisse Zuneigung und auch Gemeinsamkeit mit den Fremen eben hat. Und lebt dann auch die meiste Zeit in dem zweiten Teil, weil er eben fliehen musste aus dieser Stadt, die dann am Ende des ersten Films weitestgehend vernichtet worden ist, eben bei diesem Sandvolk, und lernt dann halt da noch Skills dazu, wie man diesen, ich weiß gar nicht, wie hieß denn diese komische Gangart, damit man die Sandwürmer nicht anlockt.
Ja. Ja, jetzt hast du mich.
Also es ist ein komischer Tanz, der irgendwie mit so schlurfenden Bewegungen ausgeführt wird. Hintergrund ist einfach der, dass diese Sandwürmer eben auf Vibrationen reagieren im Boden und damit angelockt werden. Und wenn man halt diese Art des Gehens ausführt, dann lockt man halt die Sandwürmer nicht an. Andersrum gibt's aber auch so Klopfgeräte, und das hat man auch beim Intro gerade ganz gut gehört, dieses herzschlagartige Pochen. Das ist genau eben das, was die Würmer an der Stelle anlockt. Und da gibt's auch so kleine Geräte, die man dann auf den Wüstenboden stellen kann, und damit lockt man dann quasi den Sandwurm. Ja, und fanatisch war es dann auf jeden Fall, wie du gerade gesagt hast, das Volk spaltet sich ein gutes Stück weit. Die einen sagen, das ist eben der Messias, der Paul wird dann der neue Obermeister sozusagen. Und ein anderer Teil findet das halt nicht, da muss er sich erst noch beweisen. Hält sich aber auch weitestgehend tatsächlich eben an die Buchvorlagen. Also das finde ich ganz toll eigentlich, dass man hier nicht noch irgendwie groß was dazu erfunden hat, sondern man bleibt halt an dieser Originalgeschichte von Frank Herbert einfach dem Ganzen treu. Wie gesagt, es gab schon mal eine Verfilmung, die ist von 1984, glaube ich. Ja, 1984 gab es dazu schon mal sogar tatsächlich zwei Filme. Also der zweite Teil, der erste Teil war Dune, der Wüstenplanet. Das war noch die Zeit, als jeder Titel noch einen komischen deutschen Untertitel bekommen musste. Und Dune 2 ist dann eben Kampf um Arrakis. Aber die Bücher sind tatsächlich schon wesentlich älter. Frank Herbert hat 1966, das ist also doch schon etwas her, einen Buchpreis eben bekommen für den ersten Band, den er geschrieben hatte. Das war damals Kinder des Wüstenplaneten. Children of Dune war der erste Teil der Buchserie. Und dafür hat er eben den Nebula Award gewonnen und auch den Hugo Award in der Kategorie Bester Roman. Also das fanden die Leute damals auch schon gut, was er da geschrieben hat. Und ja, wie gesagt, also wenn man jetzt mal den Film von 1984 sich anguckt und dagegen dann mal die aktuelle Verfilmung, da ist natürlich eine Menge möglich. Ja, weil einfach heute CGI und Co. natürlich da wahnsinnig viel bei helfen können, das Ganze schöner darzustellen. Wobei ich die Verfilmung von 1984 tatsächlich auch ganz cool gefunden habe. Obgleich die Leute da halt auch ein bisschen seltsame Frisuren zum Beispiel hatten und das ganze Kamerabild natürlich ein ganz anderes gewesen ist.
Also kann man sagen, ist das ein ähnlicher Kulturschock wie zwischen Planet der Affen. Also ich habe mal einen dieser ganz alten Planet der Affen Filme mal gesehen beim Durchseppen, kurz nachdem ich einen der Duellerin gesehen hatte, und da habe ich auch gedacht, scheiße, die haben einfach nur Menschen in Affenkostüme gesteckt. Ja, also das war für mich ein richtiger Kulturschock. Meine Mutter, die saß beleidigt neben mir und sagt so, damals, als das rauskam, war das innovativ. Also ja.
Ist mit den ganzen Filmen aus der Zeit, ja. Aber. Also ich habe mir damals, als das erste Mal so ein 4K-Fernseher verfügbar war für normales Geld, habe ich mir auch damals den ersten Terminator angeguckt, und das ist ganz gruselig. Du siehst halt einfach aufgrund von 4K und Remastered, auch die Bühnenausleuchtung, die Szenerie, du siehst halt, dass das einfach irgendwo in einem Studio gedreht worden ist. Also man verliert leider, dadurch, dass es eben nicht mehr VHS-artig Matschbilder sind, verlierst du halt auch so ein bisschen die Illusion, dass du eben jetzt gerade da nicht als Zuschauer an einem Filmset stehst, sondern dass das halt wirklich eine Story ist. Und das Problem haben alle alten Filme. Mhm. Wobei, mit einer Ausnahme, ich habe mir letztens Spaceballs angeguckt, diesen wunderbaren Mel Brooks Film, und der funktioniert tatsächlich auch in 16:9 und remastered relativ gut. Allerdings nimmt er sich natürlich auch selbst nicht ernst, also den kann man gut gucken auf aktueller Technik.
Okay.
Ja, ansonsten, wie gesagt, die Verfilmungen sind definitiv episch. Ob die Story jetzt jedem gefällt, das sollte am Ende dann jeder selbst, glaube ich, für sich entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr epische Geschichte, die da erzählt wird. Und wer auf Sci-Fi steht, dem wird das definitiv Spaß machen. Aber, und das habe ich ja vorhin am Einleiten schon gesagt, es erinnert halt in vielen Teilen auch an Star Wars.
So. Ja, das stimmt.
Das macht die Frage auf, wer hat denn jetzt eigentlich bei wem abgeschrieben? Weil wenn wir uns mal die Charaktere anschauen und mal Paul Atreides zum Beispiel mit Luke Skywalker vergleichen, das ist schon irgendwie die gleiche Geschichte, ne?
Irgendwie schon, ja.
Auch irgendwie der Schauplatz dieser Wüstenplanet. Hier ist es halt Arrakis bei Dune und bei Star Wars ist es Tatooine. Und komischerweise gibt's auf Tatooine auch so ein Wurmkonstrukt da, wo dann irgendwie Jabba nachher versucht, die reinzuwerfen. Also auch da gewisse Ähnlichkeiten durchaus erkennbar. Die Sandwürmer, wie gesagt, sind so ein Ding. Und eben auch, was die Heldengeschichte, die Heldenreise eben angeht, auch der böse Imperator. Bei Dune ist es eben dieser Kaiser Shaddam der Vierte und bei Star Wars ist es halt Darth Sidious. Ja, also...
Ja, das sind schon alles ziemlich krasse Ähnlichkeiten.
Genau.
Das ist mir persönlich im zweiten auch bewusst geworden, als Austin Butler in dieser riesengroßen Arena schön in schwarz-weiß eingefasst steht und kämpft. Man versucht ihn ja als Gegenspieler zu Paul aufzubauen, der Paul ja irgendwann töten soll. Und auch das erinnert wieder an diese altbewährten Star Wars Konflikte, die du ja eben tatsächlich auch hast. Also du hast überall diese Überschneidung. Also sie kämpfen halt nur nicht mit Lichtschwertern. Aber in Dune haben sie so Halsbänder, Armbänder, die so eine Art Schutzmauer um dich drumherum errichten, die dann auch wieder farblich leuchtet, wenn dich jemand angreifen will.
Ja, komplett. Und gerade die Szene, die du gerade angesprochen hast, dieser Aufmarsch der Harkonnen, ist im Prinzip das gleiche wie dieser Aufmarsch bei Darth Vader, wo diese ganzen Stormtrooper halt einfach stehen. Und ich habe mir das mal durchgelesen, weil mich das eben auch beschäftigt hat. Und tatsächlich scheint es wohl so, dass hier tatsächlich Dune einfach aufgrund der Tatsache, dass das halt zuerst da war, auch was die Bücher angeht, die Vorlage geliefert hat. Und George Lucas macht scheinbar auch keinen Hehl daraus zu sagen, dass Dune für ihn halt eine sehr wichtige Inspirationsquelle gewesen ist. Und ja...
Inspiration.
Genau. Schade dann eigentlich, dass Dune nicht noch mehr Reichweite hat. Also wenn man jetzt mal gerade das ganze Merchandise-Universum und das Drumherum anguckt, da ist natürlich Star Wars um Lichtjahre entfernt, was die Reichweite angeht, weil Dune kennt man halt nicht unbedingt, außer man hat halt wirklich früher mal das gesehen, aber es gibt halt bei weitem nicht so viele Serien, Filme, Videospiele und Merchandise. Ich meine, du kannst Lego Star Wars, kaufe ich selber, steht hier hinter mir auch auf meinem Regal diverses von Lego Star Wars. Ich kaufe das natürlich, weil ich es cool finde. Aber was halt ganz interessant ist dabei, ist halt dadurch, dass es eben eher eine Nische ist, die Dune bedient, hat es auch gewissermaßen mehr Qualität. Weil wenn man sich jetzt mal anguckt, was Disney mittlerweile aus dem Star Wars Franchise macht, ja, jetzt gerade diese neue Serie, die jetzt auf Disney Plus gerade angelaufen ist, das ist halt jetzt kompletter Krampf, es ist halt wirklich nur noch diese Geldkuh melken, bis sie tot umfällt. Und da hat Dune halt schon Vorteile, ne?
Ganz klar, weil Dune eben auch auf ein ganz anderes Produktionsniveau setzt. Also wenn ich mich mal an den letzten Star Wars Film zurückerinnere, der im Kino lief, boah, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, und ich halt mal die Bilder gegen die von Dune, dann schneidet Dune deutlich besser ab.
Ja.
Und da wären wir dann bei dem, was du gerade gesagt hast. Disney will halt eben diese Geldkuh Star Wars eben ausmelken bis zum letzten Tropfen und hat schon gar nicht mehr gemerkt, dass das schon alles raus ist. Und ich finde es immer blöd, wenn dann Produktionsfirmen auf Kosten der Fans anfangen, irgendeine Scheiße zu verzapfen, nur weil das irgendwie noch den ein oder anderen Euro abwirft.
Ja. Absolut, ja. Und auch da, was das Produktionsbudget angeht, mal so im Vergleich, der zweite Dune-Teil hat 190 Millionen US-Dollar gekostet. Der Film von 1984 hat gerade mal nur 45 Millionen gekostet. Es sind aber trotzdem beides gute Filme.
Ja klar, keine Frage.
Ja.
Also wenn du sagst, dass der alte Film auch so gut ist, dann
also ich finde gut, wenn man halt im Hinterkopf hat, es ist halt einfach 1984. Aber damals war die Besetzung auch ganz cool. Unter anderem spielt Sting mit, ja, und Patrick Stewart. Also das hat schon durchaus was. Allein deswegen.
Dann sollte ich mir den vielleicht doch mal anschauen.
Und Jürgen Prochnow spielt mit.
Okay, den kenne ich nicht, aber
ganz bekannter deutscher Schauspieler. Von früher. Ich glaube, der war sogar mal Bond-Bösewicht, glaube ich.
Okay, ja. Klasse.
Ja, gut. Also, wie gesagt, Dune kann man definitiv empfehlen. Das ganze Thema an sich macht Spaß. Im Videospielbereich gab es da auch tatsächlich schon mal was dafür. Das war, glaube ich, sogar tatsächlich meine erste Berührung mit dem Thema Dune. Das Spiel kam 1992 raus für MS-DOS und den Amiga. Später gab es dann noch eine CD-ROM-Version mit erweiterter Musik und Sprachausgabe und so weiter. Das war so ein bisschen diese Command and Conquer artige Spielweise. Du musstest halt auch auf dem Planeten Spice abbauen und irgendwie ein Fort bauen und Städte und solche Geschichten. Also im Prinzip genau das, wie man es halt zum Beispiel eben von Command & Conquer kennt oder auch von Empire Earth. Das ist so dieses typische Spielprinzip, hat aber mir auch persönlich Spaß gemacht und es greift vor allem auch die Story an der Stelle wieder auf. Und das war halt bei den damaligen Spielen schon so, dass man halt versucht hat, sich möglichst an das Originalmedium irgendwie anzunähern. In der Videospiele-Version ist es eben nicht nur ein Strategiespiel, sondern auch noch ein bisschen ein Adventure, was sich an dieser 1984 Filmvorlage orientiert. Auch da haben wir wieder Paul Atreides, der von seinem Vater quasi nach Arrakis geschickt wird, um dort Spice abzubauen. Und da gibt's dann auch immer wieder so Videoanweisungen, die eingespielt werden. Und das ist ganz cool gemacht, weil da halt eben nicht nur in Runde für Runde irgendwas angebaut und abgebaut wird, bis die Runde dann gewonnen ist, sondern da ist auch noch eine Story dahinter. So ein bisschen wie bei Command & Conquer Red Alert, wo ja auch immer wieder so Videosequenzen eingespielt worden sind, um die Story einfach voranzutreiben. Und finde ich cool. Kann man bei Good Old Games tatsächlich im Browser spielen, wenn man möchte. Und wer da noch quasi nicht genug bekommt von dem, was Dune jetzt in Film und Fernsehen liefert, der kann sich eben auch mal durch diesen Klassiker von 1992 durchspielen.
Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ja irgendwo mal gelesen, dass gerade so diese Retro-Games, diese alten Spiele ja tatsächlich wieder im Kommen sind in der entsprechenden Community, ja, die es gibt. Und dann wird das Spiel bestimmt auch aktuell gehalten. Ich denke auch, dass diesem gesamten Franchise, wenn man es so nennen will, um Dune tatsächlich auch keinen Abbruch getan hat, dass man diese Filme neu aufgelegt hat. Ich denke, Frank Herbert ist spätestens seit dem Erscheinen des ersten Dunes von 21, die Neuauflage, natürlich auch wieder deutlich mehr Leuten ein Begriff, als es vorher
gewesen ist. Ich war letztens bei Talia und beim Reingehen vorne auf diesen Display-Auslagen stand natürlich alles voll mit Dune und alles drumherum, was irgendwie sonst noch Sci-Fi ist.
Genau, das war bei uns hier nämlich in unserem Thalia, bei uns im Mord auch und auch in einer anderen Buchhandlung, die wir hier haben. Also man merkt es, also die Leute kommen dann wohl auch wieder und greifen dann nochmal wieder zum Buch. Und wenn ein Film dazu beiträgt, dass die Leute auch wieder mehr lesen, dann hat der Film ja auch noch eine Fliege geschlagen und dann auch da einen guten Job verrichtet.
Ja, komplett, ja. Vielleicht noch zum Cast von den aktuellen Filmen. Timothée Chalamet muss man nicht unbedingt mögen, aber er verkörpert halt die Rolle eines jungen Prinzen sozusagen doch relativ gut. Mhm. Die Hauptdarstellerin bei den Fremen, Zendaya, finde ich komplett klasse besetzt für diese Rolle, weil sie halt einfach auch exotisch ausschaut. Finde ich ganz toll und die ist halt auch noch eine sehr junge Schauspielerin. Also muss man auch sagen, für so eine Riesenproduktion ist das natürlich schon wirklich klasse. Ansonsten haben wir noch dabei Jason Momoa. Da spaltet sich wieder mein inneres Ich auf, weil ich mag ihn einfach nicht, egal ob jetzt als Aquaman oder damals bei Game of Thrones, ich mag ihn halt einfach nicht.
Nee, das ist einfach, er wirkt schon nicht sympathisch auf der Leinwand, also ich finde auch nicht, also den hätte man jetzt nicht nehmen müssen, finde ich tatsächlich auch.
Das war doch auch der Hauptdarsteller von dieser Apple-Produktion, C oder wie die hieß, gell?
Mit den Bienen. Ja, genau. Ich meine, C an sich war eine gute Serie, aber Jason Momoa hat halt einfach, der Funke ist nie übergesprungen, finde ich.
Genau. Und ansonsten Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, super besetzt. Ja, also kommt gut rüber. Wer da noch mit bei war, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber der Typ von Guardians of the Galaxy hat doch da auch irgendwie eine Rolle, oder? Der große Glatzkopf. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, wie der heißt. Aber ich glaube, dass der tatsächlich da auch eine Rolle spielt. Moment, das muss ich jetzt schnell googeln.
Aber du meinst nicht Stellan Skarsgård, weil der hat ja noch Haare.
Nein.
Weil der spielt ja den Baron Wladimir.
Ich meine Dave Bautista.
Ach, Dave Bautista. Ja, doch, der natürlich.
Und der war doch auch bei Guardians of the Galaxy dabei, oder nicht?
Ja, ich glaube, ganz kurz war der dabei, ja. Und Dave Bautista, da gibt's ja eben diese Wahnsinnsszene gleich im ersten Teil, wie er eben oben auf dem Balkon steht und unter ihm die ganzen Harkonnen, die er eben dann aufruft, jetzt den Krieg zu führen. Ach, das war eine tolle Szene. Ich komme wieder in Schwärmen.
Oh, tatsächlich, ja. Also der hat eine Menge gemacht. Da siehst du mal, wie unaufmerksam man sein kann. Der war tatsächlich nicht nur bei Guardians dabei jedes Mal, sondern auch bei Glass Onion, bei Thor Love and Thunder, bei Avengers Endgame, Final Score, Blade Runner, also wow, der hat eine Menge gemacht.
Ja, dann hast du wohl noch was nachzuholen, wenn du ihn nur mit Dune und Guardians of the Galaxy in Verbindung bringst.
Ja, tatsächlich, ja. Ich finde den nämlich einen coolen Schauspieler.
Eine Sache möchte ich noch zu Timothée Chalamet sagen, der den Paul Atreides spielt. Mhm. Ganz klar, ich denke auch, das Zusammenspiel zwischen ihm und Zendaya funktioniert hervorragend. Das funktioniert auf der Leinwand hervorragend. Ich habe selten eine so gute Chemie zwischen zwei Hauptdarstellern gesehen. Was mir bei Timothée Chalamet aber sehr gefällt, ist, er verkörpert diese Rolle, die er da hat, mit dieser Rolle, in die man ihn zwingen will. Mit so einer Leidenschaft, dass er wirklich auf der Leinwand rüberkommt, als würde er wirklich leiden, also als würde er wirklich durch die Hölle gehen. Das hat mich sehr beeindruckt, dass er da wirklich mit dieser Leidenschaft an diese Rolle heranging und auch irgendwie unter seiner, ja, integrantischen Mutter, gespielt von Rebecca Ferguson, eben lebt, weil Rebecca Ferguson ist an sich ja keine sehr nette Mutter zu ihm. Das wird im ersten Teil ja schon klar. Und im zweiten Teil drückt sie ihn ja auch aktiv in diese Schiene, dass er ja der Messias ist. Was eigentlich offenbart, dass Rebecca Ferguson ja eigentlich auch nur ihre eigene Ideologie und Motivation verfolgt und ihr Kind im Grunde genommen scheißegal ist. Da gibt's im zweiten Teil diese Szene, ich möchte nicht vorgreifen, wo das ziemlich deutlich wird, dass sie es notfalls auch in Kauf nimmt, dass ihr Junge stirbt. Mhm. Er stirbt zum Glück nicht, auch zum Glück für sie, weil das natürlich auch ihre Position stärkt, aber es zeigt dann doch, wie kalt und skrupellos Rebecca Ferguson hier auch absolut glaubhaft ihre Rolle spielt und verkörpert.
Weißt du, wen sie da auch hätten nehmen können für die Lady Jessica?
Erzähl.
Heidi Klum.
Das stimmt. Aber dann hätte den Film wahrscheinlich niemand gesehen. So.
Richtig. Und es hätte ein Umstyling gegeben.
Und das auch noch, genau. Und eine Sache möchte ich auch noch einmal erwähnen, Hans Zimmer. Ich bin ja ein großer Fan von ihm, auch weil er es ja immer wieder schafft, Musik neu zu erfinden. Und ich finde, nirgendwo wird das deutlicher als in Dune. Und er hat einen bombastischen Soundtrack geliefert. Wenn ich mir diese Bässe vorstelle in diesem Kinosaal, die wirklich durch Mark und Bein gehen und das tatsächlich auch irgendwie halbwegs noch gut rüberkommt im Heimkino mit einer heimischen Anlage, hat der Mann alles perfekt gemacht. Und lustig ist mir da noch ein Interview in Erinnerung geblieben von ihm. Er hat ja 2022 den Oscar bekommen für den besten Soundtrack für Dune von 2021. Und er selber war gar nicht in L.A., er war in London im Hotel und wurde nachts von seinen Kindern geweckt, die gesagt haben, Papa, du hast den Oscar gewonnen. Und er hat dann später im Interview, ich glaube mit der Vanity Fair war das gesagt, er hätte niemals geglaubt, dass er für ein bisschen Dudelsackmusik, Geschreie und Gekratze einen Oscar bekommt für die beste Filmmusik. Und das zeigt doch am Ende des Tages auch, wie bodenständig der Mann geblieben ist. Trotz seiner ganzen Erfolge, dass er hier, ich glaube, seinen zweiten Oscar eingeheimst hat für die beste Filmmusik, die er jemals gemacht hat. Und ich habe so die Befürchtung, dass er auch nächstes Jahr für die Oscars nominiert wird und wahrscheinlich ausgezeichnet wird. Denn ich persönlich finde, dass er im zweiten Teil den Soundtrack vom ersten Teil noch mit einer ganzen Schippe mehr deutlich verbessert hat.
Ja, das, da gehe ich mit. Witzige Story an der Stelle. Einer unserer ehemaligen Kunden, der hatte eine Telefonanlage von uns bestellt. Und dann kommst du irgendwann über das Thema Wartemusik und ja, was halt da so reinkommt. Und dann hat mir gesagt, ja, es gibt ja so GEMA-freie Musik und so und haben ihm dann auch mal ein bisschen was hören lassen. War er jetzt nicht so begeistert und dann hat er bloß gesagt, er kennt da jemanden. Und das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Er kennt da jemanden, der macht Musik. Das ist der Hans, das ist ein Spätzl von ihm. Und der macht ihm das dann schon. Wir sollen das jetzt einmal so lassen, das passt dann schon. So, dann rief irgendwann mal einer von unseren Vertrieblern da an und hat halt komplett crazy Wartemusik da gehört, da in dieser TK-Anlage. Und dann hat er den Kunden halt gefragt, so, hey, cool, und wo ist denn das her? Ja, der Hans hat mir das gemacht. Der Zimmerhans, kennst den? Und das war halt wirklich cool. Dieser Hans Zimmer, der ihm halt die Musik geliefert hat für seine Telefonanlage. Das ist halt richtig
cool. Das ist wirklich cool. Das ist auch, glaube ich, einmalig. Also das ist, da bin ich ein bisschen neidisch, aber ich habe leider keine Telefonanlage. Nein, aber cool ist es trotzdem. Also zweifelsohne.
Ja, gute Musik macht da halt an der Stelle schon eine Menge aus. Und das Opening von ersten Dune, also von der ersten Neuverfilmung von Dune, wo wir auch gerade einen kurzen Outtake am Anfang hatten. Ich empfehle jedem, der jetzt nicht unbedingt sagt, ich will mir den jetzt kaufen oder ausleihen. Teilweise ist er im Abo verfügbar schon. Aber guckt einfach mal bei YouTube. Da gibt's die ersten 6 oder 7 Minuten von dem ersten Film. Mhm. Und spätestens da, glaube ich, ist jeder abgeholt. Und eben, wie du gesagt hast, du hast nur diese Musik, du hast diese Einblendung, dann diese Kamerafahrt über die Wüste und die ersten Kämpfe. Und das ist einfach so dermaßen episch in der Darstellung, dass man da halt komplett einfach aufspringt.
Definitiv. Da hat Denis Villeneuve wirklich ein Meisterwerk geschaffen, was auch definitiv noch Jahrzehnte überdauern wird.
Das glaube ich definitiv auch, ja. Gut. Ja, jetzt wissen wir, es ist eine Empfehlung. Wie gesagt, manche Streamingdienste haben es. Zum Kauf gibt es bei Amazon beide Teile mittlerweile. Da kann man sich das dann auch nochmal zu Hause im Heimkino angucken. Und ja, wer jetzt Bock bekommen hat, ich guck mal, ob ich das zusammen recherchiert kriege, wie und wo bei Good Old Games dieses Spiel zur Verfügung war. Und der alte Film, der ist auch auf. Moment, ich scrolle.
Netflix hat den aktuell noch, zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Apple TV auch, ja. Aber zum Kauf.
Zum Kauf, genau. Und Dune im Stream gibt es noch bei Netflix zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Anfang Juni. Wie lange er da bleibt, keine Ahnung. Er steht noch mit der Kachel letzte Chance drin. Aber er kommt immer wieder. Also das ist gut. Er kommt immer wieder bei Netflix.
Genau, ja. Und ansonsten die Bücher natürlich im gut sortierten Buchhandel. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt gar nicht recherchiert, ob es die in Kindle-Format auch gibt. Das würde mich wundern, wenn nicht.
Bestimmt. Gibt auch mittlerweile alles im Kindle-Format.
Na, nicht alles. Also ich finde immer wieder mal was es noch nicht in E-Book-Form gibt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, hier einfach aufgrund des Alters definitiv auch Papier eine gute Wahl.
Definitiv. Ich bin sowieso dann, wenn lesen, dann tatsächlich mit richtigem Papier, was man umdrehen muss. Also da bin ich kein großer Kindle-Fan. Ich habe mal versucht, auch auf meinem iPad ein Buch zu lesen. Ich weiß, ein iPad ist kein Kindle, aber ich weiß nicht. Ich brauche tatsächlich Papier, was ich umschlagen kann. Ich brauche den Geruch von Papier und dieser Buchtinte. Das brauche ich eben.
Ja, kommt drauf an. Also ist nicht bei jedem Buch so. Also ich lese schon sehr viel auf dem Kindle, weil ich einfach schneller bin, wenn ich auf dem Kindle lese, merke ich immer, weil ich es halt einfach auf mich anpassen kann, Zeilenabstände und so weiter. Aber es gibt durchaus Bücher, die ich auch lieber in Papierform habe. Und es hat mich auch sehr gefreut. Wir hatten letztens als Speaker-Geschenk, also ich war jetzt letztens auf einer Konferenz eingeladen, habe da einen Vortrag gehalten. Und jeder, der auf dieser Konferenz einen Vortrag gehalten hat, hat dann ein Papierbuch als Dankeschön mitbekommen. Und das hat mich total gefreut, weil das ist so selten geworden, dass man Bücher geschenkt bekommt von irgendjemand mit Widmung in der Klappe drin. Und das ist schon wirklich eine schöne Idee gewesen.
Ja, das glaube ich dir. Klingt wirklich schön.
Gut, dann glaube ich, sind wir mit Dune für heute durch, oder?
Ich denke auch. Wir haben alles gesagt. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich glaube, wir können die Leute jetzt ganz entspannt ins Wochenende entlassen.
Wunderbar. Dann, wie immer, gerne bewertet uns. Lasst uns gerne Kommentare da. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Das hilft auch der Reichweite von unserem Podcast. Auch Sprachnachrichten sind gern gesehen. Wisst ihr ja, unten in den Shownotes gibt es dazu auch einen Link. Da gerne draufklicken, dann könnt ihr uns eine Sprachnachricht dalassen. Ihr findet uns auf LinkedIn, den Pascal und mich. Ihr findet uns auch auf Insta. Und ja, da freuen wir uns natürlich dann, wenn ihr uns auch weiterempfehlt und die Reichweite von uns und unserem Podcast noch ein bisschen größer macht. Und dann hören wir uns zu unserer Jubiläumsfolge beim nächsten Mal wieder. Folge 20.
So ist es.
Die wird etwas politisch.
Das kann ich jetzt schon mal verraten.
Die wird etwas politisch, genau.
Genau, merkt euch den 2.8. dann vor.
Alles klar. Gut. Dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und euch noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns ja am Freitag.
Genau, macht's gut, bis bald.
Bis dann, ciao.
Tschüss.